Vis-à-vis.
Bilder lernen laufen, indem man sie herumträgt. Dieses Buch mit diesem Titel habe ich entdeckt in der Bibliothek. Und mich hat das Buch berührt, mich hat der Titel berührt. Und da habe ich gedacht, Volker Gerling, der Autor des Buches, ist ein interessanter Gesprächspartner. Jetzt ist er hier. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wo kommen Sie gerade her? Wann waren Sie das letzte Mal auf Wanderschaft?
Also jetzt aktuell bin ich heute Morgen in Großdöllen gestartet, wo ich mit meiner Familie seit fast 5 Jahren lebe, in einem Dorf in der Nähe von Templin. Die letzte Wanderschaft hat mich letztes Jahr in 5 Monaten von Großdöllen ins große Walsertal nach Österreich, nach Vorarlberg geführt.
Das laufen Sie auch immer?
Das laufe ich zu Fuß. Das ist Konzept der sprichwörtlichen Wanderausstellung, die ich dann regelmäßig mache, indem ich eben einen Bauchladen mit 6 Daumenkinos vor mir hertrage. Und das bezeichne ich als sprichwörtliche Wanderausstellung. Und vom Zeigen dieser Daumenkino-Wanderausstellung lebe ich und finanziere ich mich auf meinen Wanderschaften.
Wir haben uns Daumenkinos natürlich angeguckt und das ist wirklich faszinierend. Das sind 36 Schwarz-Weiß-Bilder, die, wenn man die über den Daumen zieht, in Bewegung geraten. Mhm. Und man sieht so viel mehr. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es liegt daran, dass man unbewusst die Lücken zwischen den Bildern ergänzen muss, nicht? Das ist ja eine andere Wahrnehmung, als wenn man sich einen Film anschaut auf der Leinwand, wo das sozusagen berührungslos stattfindet, von einem selber getrennt. Wenn man so ein Daumenkino in der Hand hält, ist man ja selber Betrachter und Verursacher der Bewegung in einer Person sozusagen. Und das macht etwas mit einem. Und ich glaube eben, dass es dazu führt, dass man den Personen, die man da im Daumenkino dann sieht, sehr viel näher kommt, als es in einem normalen Film der Fall wäre.
Wir haben ein Beispiel gesehen, es ist eindrücklich. Eine junge Frau lässt sich ihre schönen, langen Haare abschneiden und sie fotografieren Sie vor dem Haare abschneiden und in dem Moment, wo sie sich das erste Mal im Spiegel sieht und ihre Augen aufmacht. Und da gibt es einen Moment, sie hat die Augen zu, dann guckt sie einmal und das nächste Bild nimmt sie das überhaupt wahr, was mit ihr passiert ist. Wahrscheinlich hätte ich das gar nicht so wahrgenommen, wenn es mir in einem Film gezeigt worden wäre, oder?
Das ist gut möglich, weil beim Daumenkino kommt ja noch der Moment hinzu, oder die Tatsache, dass man sich ein Daumenkino so oft anschauen kann, wie man möchte, dass man immer wieder eintauchen kann. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass es Bilder gibt, wo man, wenn man sie losgelöst vom Kontext betrachtet, also ohne das Bild davor und danach, keinen Unterschied sieht zu den Bildern vorher und nachher. Aber wenn man es durchblättert, dann sieht man manchmal sehr wohl einen minimalen kleinen Unterschied, dass es oftmals also ein Davor und Danach braucht, um kleinste minimalistische Veränderungen überhaupt wahrnehmen zu können.
Ich kannte Daumenkinos von früher als Kind und aus der Schule. Da haben wir so gelangweilt Eselsohren in die Hefte gemacht und so Strichmännchen gemalt. Und dann haben die sich bewegt. Wie sind Sie denn selber auf die Daumenkinos gekommen?
Also ich habe mich als Kind nie für Daumenkinos interessiert, zumindest nicht, soweit ich das erinnern könnte. Ich habe ja dann schließlich in Babelsberg an der Filmhochschule studiert. Und im Rahmen meines Studiums habe ich einen Dokumentarfilm von Helke Misselwitz gesehen, Meine Liebe, Deine Liebe, wo Bewohnerin eines Altersstiftes in Weimar porträtiert werden. Das sind alternde Bühnenkünstlerinnen und Bühnenkünstler. Und da gibt es eine sehr eindrückliche Szene, wo eine hochbetagte alte Dame, sicherlich Ende 80, Anfang 90, ein Daumenkino von sich selber dem Filmteam zeigt. Denn tatsächlich war es in den 1920er Jahren gar nicht so unüblich, dass man sich in spezialisierten Fotostudios in Form von fotografischen Daumenkinos porträtieren lassen konnte. Und das hat sie offensichtlich damals gemacht. Und diese Szene, die hat offensichtlich in meinem Unterbewusstsein gearbeitet, denn es war natürlich eine fantastische Art von einer Zeitreise, die ich da erlebt habe, nicht? Dass eine wirklich hochbetagte alte Frau in ihren mit Altersflecken übersäten Händen sich selber als junge Frau quasi wieder zum Leben erweckt. Einige Zeit, nachdem ich diesen Film gesehen hatte, kam mir der Gedanke, dass ich unbedingt ein Daumenkino machen wollte, konnte das überhaupt nicht herleiten. Habe aber dann später Helke Misselwitz getroffen, die inzwischen wusste, dass ich auch Daumenkinos mache. Und so sind wir auf diese Szene gekommen. Und ich denke, das ist die Erklärung, warum ich mich seitdem mit dem Medium Daumenkino auseinandersetze.
Also einerseits lernen ihre Bilder laufen, indem ich den Daumen daran halte. Und andererseits lernen sie laufen, indem sie es diese Daumenkinos herumtragen, auf Wanderschaft gehen. Das erste Mal vor 20 Jahren von Berlin nach Basel. Sie gehen ohne Geld los. Sie sagen, ich lebe dann von den Einnahmen meiner kleinen Vorstellung. Hatten Sie jemals Zweifel, dass das nicht klappen könnte?
Bevor ich das erste Mal losgegangen bin, hatte ich große Zweifel. Ich hatte die Idee, auf Wanderschaft zu gehen im Herbst 2002. Dann musste sozusagen noch der Winter überstanden werden. Und da bin ich doch manches Mal aufgewacht in der Nacht und habe mich gefragt, ob das nicht ein bisschen verrückt ist, ohne Geld mit nichts mehr als 6 Daumenkinos vom Bauch loszulaufen. Es ist am Anfang schon aus einer gewissen Naivität auch entstanden, dieses Projekt. Auch schlichtweg, weil ich nach Beendigung meines Studiums eine lange Reise machen wollte und das nötige Kleingeld nicht dafür hatte und insofern die Not zur Tugend gemacht habe. Aber inzwischen eben weiß, dass dieses Konzept zu Fuß zu gehen, einerseits dem Medium Daumenkino sehr entspricht und auch die Tatsache, kein Geld mitzunehmen, weil ich ansonsten möglicherweise, wenn es mir mal nicht so gut geht auf Wanderschaft, gibt natürlich auch Tage, wo man eben nicht so gut drauf ist, mich hinter dem Geld verstecken könnte, ja, was ich möglicherweise aus irgendwelchen Geldautomaten ziehen würde. Und es ist sehr, sehr viel schöner zu wissen, dass eine große Gemeinschaft von Leuten, denen ich begegnet bin, die mir mit ihren Spenden weiterhelfen, überhaupt so ein Projekt, so eine lange Wanderung wie letzten Sommer von Großdöll nach ins große Walsertal überhaupt ermöglichen. Man hat eine völlig andere Beziehung zum Geld. Ich schätze das sehr.
Wie viele Kilometer laufen Sie da so am Tag?
Also ich laufe nicht jeden Tag. Ich mache auch hier und da Pausen. Wenn ich laufe, dann, wenn ich richtig eingelaufen bin, zwischen 18 und maximal 25 Kilometern am Tag. Also es ist keine sportliche Höchstleistung. Aber mir geht es ja nicht darum, möglichst schnell, möglichst weit zu laufen, sondern mir geht es ums Unterwegssein, um die Offenheit, die ich anderen Menschen gegenüber habe, wenn ich auf Wanderschaft bin.
Sie bringen sehr viel Offenheit entgegen. Das merkt man auch, wenn man Sie trifft. Sie sind gleich aufgeschlossen. Sind Sie neugierig?
Ja, ne? Sie müssen sehr, ja, klar. Also ich bin extrem neugierig. Und für mich gibt es nichts Aufregenderes, als Menschen zu begegnen. Insbesondere Menschen, die ich nicht kenne. Also ich finde, in zufälligen Begegnungen, die eine gewisse Tiefe manchmal haben, da steckt ein unglaublicher Zauber drin. Und letztendlich geht es mir darum, um Begegnungen mit Menschen und letztendlich auch um die Geschichten dieser Menschen, denen ich begegne.
Nie schlechte Erfahrungen gemacht?
Erfreulicherweise nicht wirklich, nein. Also nichts, wo ich mir wirklich hätte Sorgen machen müssen. Also, es ist fast lächerlich, das zu erwähnen, aber die schlechteste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, war, wo ich von jemandem an einen Badesee eingeladen wurde, so als Geheimtipp, südlich von München, und mich dann da niederließ. Und da kam jemand, hat mir 10 Euro unter den Rucksack gesteckt, wahnsinnig nett. Dann kam eine Frau, die mir Essen abgegeben hat und sagte, ihre Freundin käme später noch vorbei, die würde weiteres Essen bringen, die würde mir bestimmt auch gerne was abgeben, und von der bin ich sehr übel beschimpft worden. Das ist im Grunde genommen wirklich die einzige Situation, wo wirklich jemand aggressiv mir gegenüber wurde.
Also die Menschen sind aufgeschlossen, freundlich, die helfen ihnen auch, wenn es heiß ist, geben die ihnen was zu trinken, sie bekommen was zu essen, sie werden eingeladen, die Leute gucken ihre Bilder an. Nun gehen Sie seit über 20 Jahren auf Wanderschaft. Wie hat sich das Land verändert in den 20 Jahren? Merken Sie das?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Denn tatsächlich, auch wenn es jetzt so ein bisschen fast klischeehaft klingt, aber das Land oder Deutschland speziell war vor 20 Jahren ja tatsächlich noch ein anderes Land, wenn man jetzt mal an die ganzen Krisen denkt, die uns beschäftigen. Also ich muss sagen, dass ich erwartet hatte, dass ich oftmals vielleicht in politische Diskussionen verwickelt werden würde, dass mich Leute ihren Frust würden spüren lassen, ihre Wut. Das ist fast nie vorgekommen. Also das ist immer auf einer Ebene geblieben, angenehmerweise, wo es wirklich darum ging, dass zwei Menschen sich begegneten. Man muss auch noch dazu sagen, dass es nicht so ist, dass ich Leuten auf der Straße mit meinem Bauchladen, mit meinen Daumenknus hinterherlaufe. Ja. Also im Grunde genommen ist es schon so, dass die Leute, die sich für mich interessieren, zu mir kommen. An dem Bauchladen hängt ein Schild, da steht drauf, bitte besuchen Sie meine Wanderausstellung. Also es ist sozusagen eine ausgesprochene Einladung. Das führt eben dazu, dass ich fast nur Menschen begegne, die per se schon sehr aufgeschlossen und neugierig sind. Ja. Und was aber passiert ist, letztes Jahr auf Wanderschaft und das war sehr spannend für mich, ist, dass es sehr regelmäßig vorkam und das gab es bis dahin noch nie auf meinen Wanderschaften, dass Leute, die sich meine Daumenkinnis angeschaut haben, angefangen haben zu weinen. Ach. Dass sie in Tränen übers Gesicht gelaufen sind. Andere waren immerhin so gerührt, dass sie Tränen in den Augen hatten und das hat mich enorm überrascht. Hab dann irgendwann gedacht, das passiert so häufig und so regelmäßig, das kann kein Zufall sein. Ja. Ich glaube, dass eine Erklärung sein könnte, dass eben viele Menschen aufgrund der Krisenkriege und der Gesamtsituation weltweit, muss man inzwischen leider sagen, so wundgerieben sind, dass da bei einigen dieser Menschen so etwas sehr Authentisches reichte wie ein Daumenkino, dass jemand über hunderte Kilometer vielleicht noch zu ihnen hergetragen hat, um bei ihnen das berühmte Fass zum Überlaufen zu bringen.
Also dass es so rührt, diese Situation.
Ja, genau. Gerade dieses Daumenkino, von dem Sie eben sprachen, Antonia heißt die junge Frau, die sich vor 20 Jahren die Haare hat abschneiden lassen. Ich habe das noch nie erlebt, dass dieses Daumenkino jemanden zu Tränen gerührt hat. Das ist regelmäßig immer wieder auch bei diesem Daumenkino passiert.
Ist es vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass wir uns einfach zu wenig aufeinander zuwagen?
Absolut. Ich glaube, es findet einfach viel zu wenig persönliche Begegnung statt. Und zwar eine Begegnung, die unvoreingenommen stattfindet, wo man sozusagen versucht, den Kern des Gegenübers zu erspüren. Ja? Also weil ich habe es vor einiger Zeit in einem Interview gelesen, eine russische Theatermacherin Davidova hat gesagt, dass sie überzeugt davon ist, dass es in jedem Menschen einen Kern gibt, der unabhängig von sozialer Herkunft und Staatenangehörigkeiten existiert. Und sie sagt in dem Interview, dafür solle sich die Kunst interessieren. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass sie absolut recht hat damit. Ich glaube, wenn Menschen sich mehr für den inneren Kern anderer Menschen interessieren würden, wäre die Welt eine bessere, wäre die Welt eine andere.
Dankeschön.
Danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.